So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast. Ich bin heute mal wieder nicht allein. Ich habe mir einen Profi, sage ich jetzt mal, an die Hand geholt, den Andreas Trienbach. Und wir wollen heute über das Thema Schlaf sprechen, weil das ganz, ganz oft auch bei mir im Coaching auftaucht. Und ich bin eigentlich tatsächlich auch erst durch den Andreas auf das Thema gekommen, weil ich auch immer dachte, naja, Schlaf, ganz ehrlich, legt man sich halt ins Bett und macht die Augen zu und dann ist alles fein. Am nächsten Morgen geht der ganze Kladderadatsch von vorne los. Das war für mich nie wichtig. Und erst als ich mit dem Andreas auch angefangen habe zu arbeiten, das war auch einer der Hauptgründe, warum ich mit ihm zusammenarbeite. Ne? Der Andreas ist mein Trainer sozusagen in vielen Bereichen, wo ich noch nicht so gut aufgestellt bin. Und da habe ich dann erstmal angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich dachte mir, nachdem ja am 21. Juni der Welttag des Schlafes war, machen wir jetzt einfach mal eine Folge zum Schlaf, lieber Andreas. Und ich freue mich, dass du heute dabei bist, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir über dieses sehr, sehr wichtige und wertvolle, aber trotzdem sehr stiefmütterlich behandelte Thema zu sprechen. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Sehr gerne, liebe Tina. Erstmal Dankeschön, dass ich die Einladung bekommen habe und Dankeschön, dass ich deiner Community, der ganzen Welt erklären darf, wie wichtig Schlaf ist. Also mein Name ist Andreas Trienbacher. Ich bin seit 1988 in der Fitness- und Gesundheitsbranche und habe ganz viel Spaß dabei, Menschen das Thema Gesundheit beziehungsweise ganzheitlichen Erfolg näher zu bringen. Ganzheitlicher Erfolg bedeutet eben nicht nur im Business Erfolg zu haben, sondern eben auch im Privatleben, in der Gesundheit, das Gesamtpaket beizubringen. Und da gibt es insgesamt sozusagen 4 Energietankstellen und die eine Energietankstelle, die wichtige Energietankstelle, ist der Schlaf. Und das ist den Menschen ganz oft nicht bewusst. Und das ist in meinem Coaching gang und gäbe, dass das Thema angesprochen wird. Denn wenn ein Mensch nicht gut geschlafen hat, einen schlechten Schlaf hatte, schlechte Schlafqualität, liebe Tina, dann neigt der Mensch dazu, Dinge zu tun am nächsten Morgen, die er wahrscheinlich im ausgeschlafenen Zustand nicht tun würde. Und ja, da habe ich einfach festgestellt in den letzten 30 Jahren Beratung, dass das Thema Schlafen, wie du gerade sehr liebevoll stiefmütterlich benannt hast, in der Tat auch so behandelt wird. Und da ist ein ganz großer Aufklärungsbedarf da. Und genau deswegen machen wir das heute auch. Deswegen mache ich das ja auch schon seit Jahren, dass ich darauf Wert lege, nachzufragen, wie schläfst du denn eigentlich? Mhm. Und spannend ist immer, Tina, was will der von mir? Ich schlafe doch. Mhm. Ich bin doch im Bett. Hä? Warum fragt er mich das jetzt? Was hat es jetzt mit Ernährung und Training und mit Gesundheit zu tun und mit Leistungsfähigkeit? Das ist immer wieder spannend. Der erste Eindruck, wenn die Leute dann schlafen, was will der von mir? Spannend. Mhm. Genau darum geht es heute.
Ja, das kann ich unterstreichen. Und es ist auch immer wieder ein Thema bei mir im Coaching mit den Frauen, die wirklich dann viel um die Ohren haben, die 2, 3 Kinder zu Hause haben, die dann noch arbeiten gehen und so weiter, dann klappt's mit dem Abnehmen nicht, ne? Meine Community ist ja auch mit dem Lipidem noch so ein bisschen, was heißt ein bisschen, bestraft, in Anführungsstrichelchen, ne? Mhm. Wir wissen, dass es da auch noch mal ein Stückchen schwerer ist abzunehmen und der Schlaf wirkt sich auch aufs Abnehmen aus, aber das sind alles Themen, da kommen wir noch drauf. Wie, die erste Frage, die bei mir mal auftaucht, ja, aber Tina, wie erkenne ich denn überhaupt, ob mein Schlaf gut ist oder schlecht? Wie kann ich das feststellen? Was würdest du aus deiner Erfahrung raus sagen? Ich bin mal gespannt, ob sich die Erfahrungen überschneiden.
Also grundsätzlich ist es so, wenn wir nicht ausgeschlafen haben, dann haben wir in der Regel morgens ein Anlaufproblem. Das heißt, ich brauche eine Stunde, also nicht ich brauche keine Stunde, mir geht es relativ schnell, in 5 bis 7 bin ich komplett da, sondern viele andere brauchen einfach sehr lang, um warm zu laufen. Viele nennen sich auch einen Morgenmuffel. Wenn ich schlecht geschlafen habe und zu wenig geschlafen habe, dann bin selbst ich ein Morgenmuffel, der nie ein Morgenmuffel ist. Aber wenn ich zu wenig geschlafen habe, dann habe ich der ersten halben Stunde, denke ich, ey, bitte lasst mich in Ruhe, bitte fragt mich nichts. Nein, keine dummen Fragen, nein, ich will einfach meine Ruhe haben. Dann habe ich auch keine Lust, mich zu bewegen, dann habe ich auch keine Lust, gesund zu essen. Das sind alles so diese Sachen, die mit reinspielen. Das heißt, man kann es daran festmachen, wie fit bin ich morgens. Kann ich morgens nach 4 Stunden sagen, hurra, der Tag ist da, ich freue mich über den Tag. Oder brauche ich jeden Morgen 1 Stunde, 1,5, 2 Stunden, um zu sagen, ja, ich akzeptiere es, dass der Tag jetzt gerade kommt, aber ich habe keinen großen Spaß dran. Und erst, der Spaß kommt erst viel später. Und natürlich auch, wie bin ich morgens drauf? Bin ich morgens gut drauf? Habe ich schlechte Laune? Wenn ich darüber nachdenke, dass ich mich jetzt bewegen sollte, habe ich Lust, mich zu bewegen? Wenn ich darüber nachdenke, sollte jetzt frühstücken, habe ich Bock zu frühstücken? Nee. Ihr kennt es selber, wenn ihr mal nicht ausgeschlafen habt, dann steht ihr morgens vom Kühlschrank und denkt, oh nee, jetzt lass mich doch bitte in Ruhe, ich habe keinen Bock auf Essen. Oh, jetzt muss ich mich anziehen, oh, jetzt muss ich auch noch duschen. Ja, das sind die Faktoren, wo man sagt, okay, also da könnte es so sein, dass tatsächlich erstens mal die Schlaflänge mit dafür verantwortlich ist und vor allem, jetzt wird es ganz wichtig, auch die Schlafqualität. Denn die Länge des Schlafes ist ein Faktor, aber nicht der wichtigste Faktor. Der wichtigste Faktor ist, wie gut habe ich geschlafen? Auch ein wichtiger Punkt ist, viele Menschen neigen dazu, schon tagsüber dann mal Süßigkeiten zuzuführen, haben ständig so ein bisschen Hype Richtung Süßigkeiten. Könnte man das auch in Verbindung bringen mit einem schlechten Schlaf? Ja. Auch das kann mit schlechtem Schlaf zusammenhängen, dass wir erstmal keine Lust haben, was Gesundes zu essen. Eher so die schnellen, die Dinge, die einem gut munden und vor allem Dinge, die mit einer sozusagen positiven Hormonsekretion zusammenhängen. Das heißt, wenn wir Schokolade essen, produziert der Körper Dopamin danach. Und das tut uns ja in dem Moment gut, wo wir auch nicht ausschlafen, dann ist es so ein Wohlfühlen, sagt, ah, das war jetzt schön. Das sind alles Faktoren, die können dazu beitragen.
Ja, und vor allem, wenn das Essen natürlich dann auch noch schnell gehen muss, weil man keine Lust hat, sich was zuzubereiten, ne? Das wär jetzt so das Nächste gewesen. Es geht nicht nur um die Dauer des Schlafs, sondern auch um die Qualität. Das hast du gerade eben schon angesprochen. Und dieser Energiemangel, der daraus entsteht, der führt ja nicht nur dazu, dass wir auch zu mehr Süßigkeiten neigen, ne, weil uns die Energie einfach fehlt. Und der schnellste Lieferant für Energie sind Süßigkeiten, sind Kohlenhydrate. Mhm. Vor allem die schnell verwertet werden können. Also kein Vollkornprodukt, sondern dann greift man dann meistens wirklich zu Gummibärchen und Co. oder Weißbrot und Toast mit Nutella. Ne? Das ist so der gängige Energiebooster, sage ich jetzt mal. Denkt man erstmal, ist natürlich nicht so zielführend, ne? Also was das Thema Abnehmen und sowas angeht. Und ich habe auch einiges recherchiert zum Thema Schlaf und auch viele, viele Themen gefunden oder viele, viele Bestätigungen auch gefunden, dass eben, du hast gerade schon angesprochen, man ist nicht so wirklich stressresilient, man ist tagsüber auch nervös. Nicht nur, dass man schlecht gelaunt ist morgens, sondern dass man auch bestimmte Ängste dadurch fördert, dass man bis hin zu Depressionen, dass es sich an der Haut auch zeigt. Ne? Also das ist wirklich, da hängt viel, viel dran, auch Entzündungsprozesse, was hierum wiederum sehr wichtig ist auch fürs Lipidem, weil es sind ja auch Entzündungsprozesse im Gange bei uns Lipidem-Frauen, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Und da zählt auch der Schlaf mit rein. Und das ist, also der Schlaf und die Ernährung finde ich gerade zum Thema Entzündungswert sehr, sehr, sehr wichtig. Okay. Und wenn das nicht zusammenpasst, dann passieren so Sachen, dass man wirklich den ganzen Tag eigentlich so ferngesteuert durch den Tag geht und man ist einfach kein richtiger Mensch irgendwie.
Ja, du hast jetzt alles ganz viel gesagt dazu und das müssen wir gleich mal auch den Zuhörern mitteilen. Man braucht 60, bestens 90 Minuten Tiefschlaf. Wir brauchen zwischen 19 und 120 Minuten REM-Schlaf. Also einmal der Tiefschlaf ist diese körperliche Entspannung, der Körper komplett in die Entspannung geht und sich hormonell natürlich auch neu strukturieren kann, einen Hormonausgleich findet. Und dann haben wir den REM-Schlaf, das ist für die Erlebnisse vom Tag zuvor, die emotionalen Erlebnisse werden verarbeitet. Also haben wir zwei Pakete, die sollten einigermaßen funktionieren. Und dann reicht bei manchen Menschen sogar 7 Stunden aus. Man sagt, 7+ Stunden reichen den meisten Menschen aus. Es gibt auch Menschen, die brauchen 8 Stunden. Die allerwenigsten schaffen es, komplett zu regenerieren unterhalb von 7 Stunden. Du kennst selber viele, die sagen, ja, 6 Stunden reichen mir. Ja, danach reichen die zu überleben, logisch. Also ich werde nicht sterben, wenn ich 6 Stunden nur schlafe. Aber die Frage ist, welche negativen Faktoren begleiten mich dann, wenn ich ständig zu wenig schlafe? Und da ist eins ganz klar. Es gibt auch eine Studie belegt zu 100%, dass wenn zum Beispiel Menschen, die später wie 22 Uhr ins Bett gehen, das hat was mit Biorhythmus zu tun, auch im Licht draußen zu tun, dass die eine 20% höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass ein Übergewicht leiden. Menschen, die nach 24 Uhr ins Bett gehen, 35%. Also die Gefahr an Übergewicht ist, umso weniger wir schlafen, umso später wir ins Bett gehen, höher. Und das ist wissenschaftlich belegt, Nummer eins. Nummer zwei. Das, was du gerade gesagt hast. In der Regel fängt ein ungesunder Tag ganz oft damit an, dass wir keinen Bock haben auf Frühstücken. Weil erstens mal sind wir zu spät aufgestanden, weil wir müde waren. Normal hätten wir 6 aufstehen können. Ah, ich bleibe noch ein bisschen liegen. Viertel nach 6. Dann 20, oh, jetzt ist es zu knapp. Oh, jetzt kommen wir nicht mehr zum Frühstücken. Raus aus der Hütte, noch einigermaßen hergerichtet. Und dann unterwegs irgendwann um 9. Oh, jetzt habe ich aber Kohldampf. Und dann werden wir natürlich nicht zum Bäckerfahren sagen, machen Sie mir bitte ein Pumpernickelbrot mit einem ganz wenig Frischkäse drauf und einer mageren Scheibe Käse. Nein, wir werden dann die Brezel essen, wir werden das süße Stückchen essen. Und wenn im Büro irgendwas in der Nähe steht in Form von Obst oder auch Obst oder auch Süßigkeiten, dann sind wir die Ersten, die sagen, so, rein damit. Und dann haben wir durch einen schlechten Schlaf, durch zu wenig Schlaf, haben wir die erste Tür aufgemacht über ein schlechtes Frühstück, was den Zuckerspiegel nach oben schießen lässt, danach wieder nach unten schießen lässt, haben wir eine Tür und Tor aufgemacht, zu sagen, okay, dann ist es eh scheißegal. Dann essen wir halt einfach so weiter.
Ja.
Das nimmt man auch und tatsächlich hin, das nimmt man den Scheißegal-Effekt, was dadurch entsteht.
Ja, ja, genau. Also das ist dann wirklich dieses Schwarz-Weiß-Denken, was man ja auch oft hat beim Abnehmen, wenn man dann irgendwie mal was gesündigt hat, ne, dann ist dann schon der Wurm drin. Also so ist es bei mir auch. Also wenn ich morgens, das beobachte ich ganz oft, normalerweise versuche ich ja morgens mein ganz normales, gesundes Frühstück zu essen und am Wochenende kann es ja mal sein, weil ich zum Frühstück eingeladen oder man sagt, ach, heute holen wir doch mal was Frisches vom Bäcker. Ist alles in Ordnung, aber ich merke immer wieder, wenn ich das tue, wenn ich mir morgens was Frisches vom Bäcker hole in Form von viel Kohlenhydraten, in Form von Marmeladenbrötchen und Co., dann ist der Tag, ohne Witz, der ist verratzt. Es geht den ganzen Tag über durch, total Blutzucker auf, Blutzucker ab, ne? Und ich reg mich dann jedes Mal selber drüber auf und denke mir, ist es das wert? Eigentlich nicht, aber man tut es trotzdem. Klar schmeckt es gut, aber es ist halt einfach für die Dauer oder für die Stimmung einfach absoluter Käse, oder?
Ja, guck mal, es ist halt so, dass du natürlich in dem Moment, ist bei dir der Effekt, okay, oder bei den meisten Effekt, jetzt habe ich eh schon beschissen gefrühstückt, jetzt ist wurscht, jetzt kann ich auch so weitermachen, jetzt wurscht, das nennt man in der Psychologie Scheißegal-Effekt, das ist der Punkt Nummer eins. Jetzt haben wir aber hinten dran auch nochmal die Biochemie ablaufen, was bei dir natürlich besonders zum Tragen kommt, weil du natürlich das Thema Insulin mit im Paket hast. Du hast ja doppelt gepackt, also Lipidem und Insulin-Thematik. So in dem Moment schießt dir natürlich nach einem leckeren Marmeladebrötchen aus Weißmehl, schießt dir der Blutzuckerspiegel nach oben in die Decke und die Bauchspeicheldrüse, die bei dir nicht mehr da ist, oder beziehungsweise die zwar da ist, aber nicht mehr produziert, die geht her und hat halt kein Insulin. Du musst Insulin nachschieben. Das geht runter beim Normalsterblichen. Mhm. Zuckerspiegel geht nach oben. Bauchspeicheldrüse sagt Alarm, Alarm. Feuerwehrauto raus. Und dann fahren die raus, packen hinten den Zucker rein, fahren natürlich dorthin, wo sie nicht haben möchtest in der Regel. Und zwar in die Fettzelle, lagern es dort ab. Und der Zuckerspiegel geht rasant nach unten. So, eine Stunde später hast du wieder auf was Hunger? Nicht auf Vollkornbrot, nicht auf leckeres Gemüse, nein, sondern du möchtest wieder die Süßigkeiten haben, weil du im Unterzucker bist. Und im Unterzucker, das kennst du am allerbesten, sind wir halt nicht zurechnungsfähig, weil es dabei geht, das Gehirn zu schützen. Dann sagt das Gehirn nicht, nö, ich hätte jetzt gerne Vollkornbrot und Pumpernickel oder sonst irgendwas, weil es dauert ja zu lange, bis der Blutzuckerspiegel ausgeglichen ist. Dann werden wir wieder was Süßes essen oder was dazu neigt, den Blutzuckerspiegel nach oben zu treiben. Danach fällt er wieder runter. Und so hast du den ganzen Tag up and down, up and down, up and down. Und das ist der Krux an der ganzen Sache.
Ja. Wie stehst du denn zum Thema Kaffeekonsum? Da habe ich mich auch ein bisschen schlau gemacht. Und da bin ich auch erschrocken, weil ich wusste nicht, dass diese Halbwertszeit, nennt man es, glaube ich, ne, dass die so brutal lang ist, dass der Kaffee quasi 6 Stunden wird, aber da erst die Hälfte abgebaut ist. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie abends oder nachmittags noch mal einen Kaffee trinke, meinetwegen um 4 oder 3:30, was ja die meisten tun, dann ist gegen 10 am Abend immer noch die Hälfte an Koffein in unserem Körper.
Ja.
Und also das war mir gar nicht so bewusst. Klar, dass Kaffee einmal pusht, ne? Ich dachte immer, naja, man kann sich ja daran gewöhnen, ne? Weil ich trinke oftmals noch abends irgendwie Richtung, was weiß ich, manchmal 5 bis 6 noch mal einen Kaffee irgendwie, so als Goodie hinterher zum Abendessen, einfach als zum, ich weiß auch nicht, statt Schokolade habe ich mir gedacht, trinkst halt einen Kaffee, aber ist auch nicht so dolle, ne?
Nein, das ist tatsächlich so, das ist auch den wenigsten bekannt, dass der Koffein so lange.
Aber jetzt darf ich einen trinken.
Jetzt kannst du trinken. Jetzt hast du bis heute Abend abgebaut. Und es ist tatsächlich so, spätestens um 14 Uhr. Für die meisten sollen sie den letzten Kaffee getrunken haben. Und Kaffee, 2 Tassen am Tag ist völlig in Ordnung. Mehr wie 2 Tassen würde ich jetzt nicht empfehlen. Vor allem halt diese 2. Tasse eben nicht nach 14 Uhr, mache ich auch so. Also spätestens um 14 Uhr habe ich einen Espresso und klein, das war's. Und für Menschen, die super sensibel sind beim Einschlafen, die sollten tatsächlich nur noch morgens eintrinken oder mal versuchen, den Kaffee ganz wegzulassen. Denn diese Aussage, das ist ein Mittelwert, dass es 6 Stunden dauert. Das ist ein Mittelwert. Es gibt manche Menschen, die sind super sensibel und die brauchen noch viel länger. Und jetzt haben wir ein Problem. Wenn Koffein da ist, wird die Melatoninproduktion, das Schlafhormon, unterdrückt, Weil das Koffein geht in die andere Richtung, in Adrenalin, Richtung Adrenalin. So, und wenn der Spiegel oben ist, lässt es die Melatoninproduktion nicht zu. Und dann kann es sein, dass die Leute einschlafen können. Das hat nichts damit zu tun, dass sie nicht einschlafen können, sondern wie gut sie schlafen. Weil wenn sie nicht genügend Melatonin produzieren, dann kommen sie nicht weit genug in den Tiefschlaf. Und das ist das, was uns morgens dann völlig gerädert macht, dass wir sagen, ich war jetzt zwar 7 Stunden im Bett gelegen, aber irgendwie fühle ich mich immer noch leer und ausgepowert, habe keine Leistungsenergie. Dann auch hier natürlich ganz klar auf den Kaffee achten. Also ich würde vorschlagen, 2 am Tag und den zweiten nicht später wie 14 Uhr. Und dann hast du zumindest die Chance, dass die Schlafqualität definitiv steigen kann. Es gibt keine Gewährleistung, aber die Chance ist da. Und wir reden jetzt von Menschen, die zum Beispiel ganz viel Schlafprobleme haben, wo die Ärzte vielleicht auch schon alles ausprobiert haben, sie kommen auf nichts und da könnte der Kaffee ein Auslöser sein.
Ja.
Könnte, und aber wir haben noch ganz viele Punkte, was noch.
Ja. Und der Kaffee gehört ja nicht nur dazu, also es ist ja nicht nur das Koffein im Kaffee, sondern der ist ja auch teilweise in bestimmten Teesorten, in Cola, in Energydrinks. Ne? Also es geht jetzt nicht nur um den bösen Kaffee in erster Linie, sondern viele trinken ja abends zum Abendessen noch eine Cola Zero oder keine Ahnung was. Oder nachmittags haben sie sich Energydrinks rein, damit sie beim Sport noch mal ein bisschen Gas geben können. Ist ja auch nicht so. Aber das, was du sagst, mit den 3 bis 4 Wochen einfach mal testen, das macht auf jeden Fall Sinn. Wenn wir jetzt schon gerade beim Kaffee sind, können wir gerade direkt auch zum Thema Ernährung und Co. gehen. Was ist da deine Empfehlung abends? Worauf würdest du da achten, damit du ja gut in den Schlaf kommst und vor allem auch eine Regenerationsgeschichte hast nachts?
Also natürlich wäre es toll, wenn wir alle 3 bis 4 Stunden, bevor wir zum Schlafen gehen, gegessen hätten und wir würden nicht unmittelbar die größte Mahlzeit abends zuführen. Bitte stellt euch mal Folgendes vor. Der Magen-Darm-Trakt ist ja in unserem Körper und lebt. Es ist ja nicht so, dass man sagt, drückt man einen Knopf und der fängt jetzt an zu schlafen, sondern wir gehen jetzt abends her um 21 Uhr, weil wir den ganzen Tag ja keine Zeit hatten zum Essen, führen wir abends die restlichen fehlenden Kalorien zu. Das ist ja bei vielen so, dass sie tagsüber wenig frühstücken, vielleicht gar nicht frühstücken, Mittagessen in der Hektik und dann kommt eigentlich abends der Moment, wo wir uns ausklinken von unserem Gehirn aus ein bisschen und sagen, so. Und dann sagt das Gehirn, mein Freund, du hast das Frühstück vergessen. Mein Freund, du hast heute Mittag nicht gut gegessen, es war zu wenig. Also bitte reiß einmal den Kühlschrank auf und hol mal ein paar Käsescheiben raus, noch ein bisschen Schinken, vielleicht hier noch da so Kleinigkeiten. Und dann essen wir noch. Und nach dem Essen brauchen wir noch mal 1-2 Gläser Wein und vielleicht noch ein bisschen Chips oder ein bisschen Salzstangen oder ein bisschen Erdnüsse oder ein bisschen Schokolade. Sodass natürlich die Menge an Kalorien, die wir eigentlich brauchen, dass die auch da sind. So, und jetzt kommen die alle in unserem Magen an und unser Magen sagt, Moment mal, Kollege, du willst doch um 22 Uhr schlafen gehen. Und jetzt schüttest du mir 1500 Kalorien, auch noch in relativ in ungesunder Form, in den Magen. Ja, und soll ich jetzt schlafen gehen? Wirklich, bist du sicher? Ich kann ja gar nicht schlafen. Es muss ja alles verdaut werden. Dann fängt an, die Bauchspeicheldrüse muss arbeiten, die Milz muss arbeiten, die Leber muss arbeiten, der Darm muss arbeiten, der Magen muss arbeiten, die Leber. Also das ganze System ist auf einmal in Aufruhr und sagt, hey, wir müssen das verarbeiten. Und jetzt willst du schlafen gehen. Ja. Natürlich kannst du schlafen gehen. Es geht auch nicht darum, einzuschlafen. Es geht darum, wie tief und wie gut schlafen wir. Und mit vollem Magen schläft es sich nicht gut. Du schläfst wahrscheinlich besser ein, weil du erschöpft bist durchs Essen. Das ist schon ein Zeichen, ich bin erschöpft durchs Essen. Wie kann man durchs Essen erschöpft sein? Ja, weil es das falsche Essen war in falscher Menge und der falschen Struktur. Also bin ich erschöpft. Ich komme schnell ins Schlafen, aber ich komme nicht in Tiefschlaf, weil der Magen-Darm-Trakt sagt, nein, wir wollen nicht schlafen. Dann hast du eine sehr starke Durchblutung in den Verdauungsorganen. Aber eigentlich soll die Durchblutung gar nicht da sein, sondern das Blut sollte jetzt mit Melatonin verpackt sein und soll dich zum Schlafen bringen. Aber du aktivierst und dann hast du ein Problem. Also es wäre natürlich schön, wenn wir alle 3 bis 4 Stunden, bevor wir ins Bett gehen, die letzte Mahlzeit hätten. Bei mir geht es nicht. Also ich komme eben um 20 Uhr nach Hause und du weißt, dass ich gerne schlafe und ich bin meistens um 21.30 Uhr bis 22 Uhr im Bett. Das heißt, ich habe tatsächlich nur 1 Stunde, aber meine Abendmahlzeit ist die kleinste Mahlzeit von allen. Die kleinste Mahlzeit mit den wenigsten Kohlenhydraten, mit den wenigsten Stoffen drin, die meinen Körper in irgendeiner Art und Weise belasten können. Und dann kann ich auch gut schlafen, schlafe auch gut durch. Wobei ich auch selbst merke, Tina, wenn ich am Wochenende mal früher esse, dass ich um 6 Uhr schon esse und dann um 10 Uhr ins Bett gehe, dann schlafe ich tatsächlich noch einen Tick besser.
Ja.
Allein das macht es mir auch mehr. Aber ich kann nicht abends um 6 Uhr zu meinem Coach sagen, pass mal auf, Mein Kollege, ich muss ja schon mal Abendessen. Also wartest du jetzt mal eine halbe Stunde, bis ich gegessen habe. Deswegen beim Arbeitsablauf kann ich es leider nicht anders gestalten. Ich würde es gerne anders gestalten, aber es ist nicht möglich. Also diesen sauren Apfel muss ich beißen. Ich kann aber dafür sorgen, dass das, was ich zuführe, vom Volumen nicht zu groß ist und vor allem, dass es so gesund ist wie möglich und so wenig wie möglich Schadstoffe drin sind. Denn die Schadstoffe, die wir da zuführen, die führen auch wieder dazu, dass die Leber extrem beschäftigt ist. Und die, wenn die anfängt zu arbeiten, inklusive den anderen Verdauungsorganen, passiert nämlich Folgendes. Unsere Körperkerntemperatur, die geht nach oben. Und wenn die nach oben geht, dann geht die Melatoninproduktion runter. Mhm. Weil die Körperkerntemperatur, die wird normal im Laufe des Tages über den Biorhythmus so geregelt, dass wir abends etwas weniger Körperkerntemperatur haben. Einfaches Beispiel, du kennst es auch, wenn es mal richtig heiß ist draußen. Mhm. Du hast innerliche Hitze, kann man dann einschlafen? Kann man richtig einschlafen? Mhm. Nee, geht nicht. Und das produzieren wir auch, indem wir die Thermogenese anregen durch Essenszufuhr, geht die Körpertemperatur nach oben. Dann sagt der Körper, tut mir leid, aber meine Melatoninproduktion fällt heute flach. Da haben wir ein Problem.
Mhm. Ja, sehe ich genauso. Also ich esse auch immer meistens so zwischen 18 und 19 Uhr. Jetzt wäre hier mal noch eine Frage auch von mir, die mir auch ganz oft von meinen Coaches gestellt wird. Wie würdest du es empfehlen? Wir machen ja ganz oft abends 19, 19.30 Uhr noch Sport. Mhm. Und ganz viele fragen mich dann so, Tina, wie machst du es? Soll ich das Abendessen aufteilen? Soll ich davor essen? Davor schaffe ich es aber nicht. Ne? Weil vor dem Sport soll man auch nochmal eineinhalb Stunden Pause machen. Meine Empfehlung war bisher immer, dass man je nachdem, wie viel Power man noch hat, entweder nüchtern ins Training geht. Mhm. Das mache ich zum Beispiel morgens. Ich komme mit nüchtern Training super gut klar. Ich trainiere lieber nüchtern, als wenn ich schon einen Klotz im Magen habe. Mhm. Aber ich kann es natürlich auch gut verstehen, wenn die letzte Mahlzeit um 12 war und wir um 19.30 Uhr Sport machen, dann ist es natürlich schon ein langer Zeitraum. Und dann kommen wir ja genau dahin, was wir jetzt gerade gesagt haben, nicht erst um 20.30 Uhr oder um 21 Uhr, wenn wir fertig sind, Abendessen. Was wäre deine Empfehlung? Was würdest du an der Stelle empfehlen?
Es gibt immer ein Optimum, einen Wunsch, den man haben kann. Die Frage ist, ob wir diesem Wunsch gerecht werden können, ob es überhaupt möglich ist. Mhm. Grundsätzlich, wer mittags um 12 Uhr schon mal gegessen hat, der könnte schon in einem energetischen Defizit landen und hat dann das Problem, dass der Sport auch keinen großen Spaß mehr macht, weil es einfach quälend ist, weil man gar keine Energie hat. Also das Beste wäre tatsächlich, erstmal gucken, was man isst, dass man eine Stunde Verdauungszeit ist, Mindeste, was man braucht. Das ist das, das ist das absolut Mindeste. Eher zwei Stunden. Am besten wäre, man würde vorher was essen und danach vielleicht noch einen Proteinshake zuführen. Ein leicht verdauliches Protein danach zuführen. Das wäre das Optimum. Jetzt ist aber die Frage, sagt aber jemand, du Andreas, aber ich arbeite bis um 18.30 Uhr, um 19 Uhr geht der Workout los. Ach, das schaffe ich nicht mehr. Dann würde ich sagen, die Mittagsmahlzeit etwas noch später nach hinten schieben, wenn es möglich ist, eben auf 13 Uhr, 13.30 Uhr, sodass eben die Energie noch da ist und natürlich dafür sorgen, dass fürs Training auch ausreichend Energie da ist, indem ich mittags auch Energielieferanten in gesunder Form zuführe, dass meine Speicher gefüllt sind. Wenn ich jetzt nicht gerade in der Gewichtsreduktion stecke, da kann ich unmittelbar vor der Sporteinheit natürlich auch eine Banane essen, die mir kurzfristig Energie liefert, um ein ausreichendes Training absolvieren zu können, weil für eine Banane muss ich keine zwei Stunden verdauen. Das geht unmittelbar, relativ schnell. Also du siehst, da kann man eine pauschale Aussage hier raussauen, ist schwierig, wirklich schwer. Weil jeder Mensch hat ein eigenes Anforderungsprofil, dem muss man auch gerecht werden. Was nutzt mir es zu jemandem zu sagen, pass auf, tut mir leid, du hast um 12 Uhr das letzte Mal gegessen und um 19 Uhr ist jetzt der Workout, du sollst vorher nichts mehr essen, du ziehst es durch. Dem ist es schlecht, der hat keinen Bock. Da muss man eine Lösung finden. Und da ist die Lösung zu sagen, ess mittags etwas später, achte darauf, dass du mittags auch ausreichend gesunde Energielieferanten zugeführt hast, dass dein Körper einen Zugriff hat auf ein Depot, überlade aber das Depot auch nicht, dass du zu viel drin hast. Ja, ich weiß, wenn ihr jetzt zuhört, sagt ihr, das ist wieder furchtbar schwer. Nein, ist nicht so schwer. Denn da gebe ich euch einen Tipp, lasst euch einfach mal beraten, spezifisch beraten, entweder bei Tina oder bei mir, dann habt ihr auch eine spezifische Aussage. Hier kann ich nur pauschal etwas sagen, muss aber immer so ein bisschen angleichen. Ja. Na, du merkst gerade, da tue ich mir unglaublich schwer.
Ja, also ich empfehle es ähnlich. Ich sage dann auch das Abendessen so ein bisschen splitten. Wie du sagst, wenn man nicht in der Reduktion ist oder nicht vorhat, schnell abzunehmen, was bei mir sowieso nicht der Plan ist, dann kann man auch mal irgendwas, ne, was schnell Energie liefert, zu sich nehmen. Wobei ich immer sagen muss, also so eine Banane, mich sättigt die jetzt erstmal nicht und für mich ist das jetzt auch kein so Energielieferant. Ich würde dann eher vielleicht zu einem, das mache ich ab und zu mal in halber Müsli-Riegel ohne Zuckerzusatz, ne? Also wirklich ein gesunder Müsli-Riegel mit ein bisschen Ballaststoffen, mit vielen Nüssen. Das ist so mein Ding. Aber auch da, muss man einfach immer schauen. Und eben nach dem Training bin ich auch Richtung Protein wieder unterwegs. Auch da, ich weiß, viele sagen, oh, ich will aber keine Shakes und so Sachen. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist so ein bisschen, diese Shake-Geschichte hat so ein bisschen negativen Touch bekommen aufgrund dieser ganzen Formula-Diäten. Ich bin mittlerweile auch echt ein wahnsinniger Fan von ab und zu mal auch so einen Shake zu supplementieren, wenn es nicht anders geht, um einfach auf die Makros zu kommen und meinen Körper wirklich optimal zu versorgen. Also hab da auch nicht so dieses Alarmzeichen im Kopf, so Gott, jetzt muss ich einen Shake trinken, sondern es geht ja um die Proteine und nicht um irgendeinen Formula-Shake, der eure Mahlzeit ersetzen soll, dass ihr hungrig ins Bett gehen müsst. Ne?
Das ist also was
das
ganz
ist nicht
anderes.
Das Ziel. Genau.
Weißt du was, Tina, es ist auch tatsächlich so, dass viele Menschen machen sich über diese, gerade über diese Proteinshakes, es gibt extrem viel Gedanken, aber über die Pizza, was gegessen wird und über die Wurst, was gegessen wird und was man sonst so macht, wo man genau drauf guckt und sagt, naja, die Sachen, was da draufstehen, sind jetzt auch nicht unbedingt unter Verdacht, dass sie gesund sind, da macht man sich keine Gedanken drüber.
Ja.
Ich denke, die Dosierung macht das Gift. Natürlich, wenn jemand sagt, pass auf, vergiss Essen, hab keinen Bock mehr, ich trinke nur noch Nahrung. Das ist Unsinn. Eine Nahrungsergänzung ist eine ergänzende Funktion, aber kein Ersatz. Wenn man es so sieht, dann kann man gerne nach dem Workout einen kleinen Protein trinken, denn er hat einen Vorteil. Wir haben einen Proteinbedarf, wir haben einen Aminosäurenbedarf, der wird direkt gedeckt. Und viele haben danach auch ganz oft den Hype, Süßigkeiten zu essen. So, und dieser süße Geschmack auch von einem Proteindrink kann das unterdrücken, dass du sagst, nö, dann verzichte ich auf die halbe Tafel Schokolade. Und dann ist der Protein wesentlich Proteindrink. Ein großer Vorteil gegenüber einer halben Tafel Schokolade oder sonst was man so macht.
Definitiv. Mache ich auch so, wenn ich nachmittags irgendwie mal so mega, mega Lust auf was Süßes habe, weil ich warum auch immer mittags mich verschätzt habe mit meinem Essen, mit dem Insulin und der Zucker so leicht in den Keller geht, dann hilft mir manchmal einfach nur schon so ein Proteinshake, aber mit Wasser angemacht. Ne? Also einfach nur, weil die Proteine an sich werden auch wieder umverteilt in Kohlenhydrate, also ab einer bestimmten Menge. Und das merke ich dann auch. Und dann geht mein Zucker ganz langsam wieder in den richtigen Normalbereich rein. Und dann ist mein Süßgelüste weg, mir geht's gut. Ich habe mir zusätzlich noch ein Protein mit rein gemacht in den Alltag. Und für mich ist das eine super Geschichte. Also ich mache das auch sehr gerne. Man muss halt aufpassen, was man da nimmt für welche. Mhm. Ne? Aber ansonsten, wie du sagst, man macht sich über alles und jeden einen Kopf. Mhm. Aber das, was eigentlich gar nicht wert ist, sich einen Kopf drüber zu machen, ne? Da wird am meisten geschrien. Das ist schon so. Ganz krass.
Dosierung macht das Gift.
Ja.
Und auch zum Thema Essen ist einfach, wer morgens ausreichend gefrühstückt hat, gesund gefrühstückt hat, wer mittags ausreichend gegessen hat, der hat oftmals abends auch gar nicht mehr so den Hype, dass so viel essen muss. Denn dann ist seine Speicher gefüllt, der Körper holt sich aus dem Speicher raus. Und wenn man, dann haben wir so, wie du es gesagt hast, einen kleinen Müsliriegel, einen halben Müsliriegel oder auch mal eine Banane essen, und dann ist alles gut. Dann passt es.
Ich sage das auch immer, ihr braucht abends nicht so eine riesen Mahlzeit essen, ihr geht ja nicht mehr im Wald und hackt noch 20 Bäume aus. Ne? Also wer das natürlich vorhat oder am Abend noch einen Marathon laufen möchte, okay, aber die wenigsten tun das, also mal ganz ehrlich.
Aber du hast auch gerade was angesprochen, Tina, hast was gerade angesprochen. Auch das Thema müssen wir auch mit reinnehmen beim Schlafen, zu späte Workouts.
Ja, ist auch nichts,
Ich kriege manchmal von meinen Coaches Nachrichten, beziehungsweise am nächsten Tag oder am Feedback-Tag, denke ich, wann hat er trainiert? Um 23.20 Uhr? Halte, was machst du da? Da habe ich ein paar dabei gehabt, die dann ganz spät trainieren. Und und dann habe ich nachgedacht, wie bist du so fit im nächsten Tag? Nö, aber ich kann gut einschlafen. Also ich kann gut einschlafen nach dem Freunde und vor allem Männer, es geht nicht darum, wie ihr schnell einschlafen könnt. Denn die meisten denken, dass es ein Vorteil ist, wenn man schnell einschlafen kann. Jetzt passt auf, ganz wichtig, da müsst ihr zuhören. Wenn die Latenzzeit, das Einschlafen unter 5 Minuten stattfindet, ist ja meistens so, die Frau guckt drüber und denkt, ey, der schnarcht schon, das gibt's ja gar nicht. Warum ist das mit dem los? Dann sagen die Männer, ha, ich kann da gut einschlafen. Das ist kein Garant für einen guten Schlaf, denn unter 5 Minuten Latenzzeit ist nur eine Garantie ist da, du bist extrem erschöpft, deswegen fällst du sofort ins Koma.
Ja.
Aber das ist kein Garant dafür, dass du nach gut schläfst. Und die meisten, die extrem erschöpft sind, leiden dann darunter, dass sie nicht in den Tiefschlaf kommen, weil der Stresshormonwert so hoch ist. Und jetzt kommen wir zum Sport. Ist Sport entstressend? In einer gewissen Weise ja. Aber in einer gewissen Weise produzieren wir auch Sport. Denn Krafttraining, Ausdauertraining ist ja auch verbunden mit Aktivierungshormonen. Und die beißen sich wieder mit Schlafhormonen. Natürlich, wenn ich durchgeballert habe, wobei, wenn es zu heftig war, der Puls zu hoch ist, und wir haben gerade vorher schon gelernt, wenn die Körperkerntemperatur zu hoch ist, schlafe ich auch nicht gut ein. Das kennst du vielleicht, weil ich es auch schon mal gehabt, dass du mal spät abends noch einen harten Workout gemacht hast, liegst du im Bett und denkst, ey, was ist denn das los? Ich kann nicht schlafen. Das Herz bollert, bam, 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 Blutdruck ist leicht erhöht, Adrenalinspiegel ist nach oben. Was ist hier los? Obwohl ich eigentlich schon von der Zeit her längst überfällig bin und ich kann nicht schlafen. Das Workout zu spät. Also ein Minimum sind 2 Stunden vor der Ruhe, vor der Bettzeit, sollte man sein Workout beenden. Nicht anfangen, ja, sondern beenden. Wenn jetzt jemand sagt, aber Andreas, ich habe gar keine andere Zeit zum Trainieren, dann sage ich, dann ist okay, aber dann lebe bitte damit, dass du dir eventuell durch diesen späten Workout einer Teil deiner Regeneration raubst. Dann musst du mitleben und hör auf zu jammern, wenn du am nächsten Tag müde bist. Oder finde eine Lösung. Die Lösung zu sagen, dann stehe ich morgens lieber ein bisschen früher auf und mache mir Workout morgens, wenn es irgendwie geht.
Ja, sehe ich genauso. Also ich habe das selber schon getestet, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde auf den Crosstrainer gehe, bei moderater Bewegung, dann ist es okay. Mhm. Aber wenn ich dann sowas mache im hochpulsigen Bereich, ne, so ein HIT oder sonst irgendwie was, dann ist es schon grenzwertig. Ne? Also du fällst ins Bett, du bist tot, du bist wie ein Stein, du fällst um und schläfst. Ne? Mhm. Kann ich absolut bestätigen. Aber der Schlaf ist nicht so prickelnd. Ne? Also du stehst am nächsten Morgen auf und denkst, hey, ich bin doch gestern ins Bett gegangen. Ich war doch total müde. Ich habe doch, eigentlich habe ich doch einen erholsamen Schlaf, weil ich doch so müde war. Mhm. Aber der Schlaf an sich ist dann meistens nicht so gut. Kann ich bestätigen.
Ja.
Ja. Oder machen wir ja eigentlich da auch ziemlich viel richtig, weil wir sind meistens, ja, wenn wir um 7:30 anfangen, nach 40, 45 Minuten fertig. Super. Und die meisten gehen ja so zwischen 10 und 10:30.
Dann hast du alles
um ins Bett. Von dem her denke ich mal, passt es. Was gibt's denn aus deiner Sicht für Themen, die noch ganz wichtig sind zum Schlaf? Ich denke gerade so ein bisschen, wir hatten es im Vorgespräch schon, das Licht, das Thema Social Media, Handy, Licht im Bad und so Sachen. Was hat es damit auf sich? Weil das ist, glaube ich, auch was kaum jemand auf dem Schirm hat.
Jetzt kann ich meine Ärmel nach hinten krempeln. Jetzt geht's los.
Oh je.
Jetzt wird es spannend. Haltet euch fest. Jetzt wird es spannend, weil es ist natürlich mein Lieblingsthema, weil nochmal für alle, die zuhören. Im Leben geht es um Energie. Es geht um Motivation, wer motiviert sein will, wer in der Gewichtsreduktion steckt, wer im Gesundheitsmanagement steckt, dass es sich was Gutes tut. Es geht um Energie und Motivation lebt von Energie. Und wir brauchen dauerhafte Motivation, langfristig immer wieder in den wichtigsten Menschen auf dieser Erde zu investieren. Das sind wir. So, und jetzt haben wir den Schlaf. Und der Schlaf ist halt ein unglaublicher Energieräuber. Und jetzt kommt das Licht. Es hat einen Grund, warum es draußen hell wird. Und das ist alles verknüpft mit unserem Biorhythmus. Unser Biorhythmus sagt, morgens zwischen 4 und 6 Uhr steigt der Cortisolwert an. Das ist unser Aufweckhormon. Abends, wenn das Licht runtergeht, wenn die Sonnenstrahlen eben immer steil stehen, sondern flach, dann treffen die auch ins Auge flach ein. Das ist das Zeichen für den Biorhythmus. So langsam, aber sicher sollten wir uns auf Schlafen einstellen. So, und jetzt überlegen wir, was wir abends machen. Wir halten uns erstmal das Handy vor die Augen. Zweitens sitzen wir oftmals am Fernseher und ihr sagt, ja, aber meiner hat einen Blaulichtfilter. Er filtert nicht alles raus. Aber mein Handy hat einen Blaulichtfilter, filtert auch nicht alles raus. Und es geht nicht nur um das Blaulicht, es geht auch darum, mit was füttern wir unser Gehirn? Mhm. Ah, Social Media, da ist gerade wieder Unruhe. Ah, da haben sich 2 verschlagen. Oh, da war ein Autounfall. Ah, da kommen die Nachrichten. Dann ist in den USA das passiert, in Ukraine ist das passiert, in Tschechoslowakei ist das passiert. Wir füttern unser Gehirn auch noch Informationen. Nicht nur, dass wir abends noch vor Deckenlicht sitzen, wo das Licht von oben runter scheint, nicht waagerecht, sondern wir füttern auch unser Gehirn noch mit Informationen. Und das führt dazu, dass unser Gehirn sagt, nö, der will gar nicht schlafen. Der hat uns jetzt so aktiviert über Licht und über Informationen. Jetzt müssen wir erstmal darüber nachdenken, wie finden wir eine Lösung, die Welt zu retten? Wie finden wir eine Lösung, unsere Ängste abzubauen? So, und dann legt man sich ins Bett und das Gehirn sagt, ja, eigentlich ist die Zeit zum Schlafen, aber sorry, du hast so viel Adrenalin und so viel Cortisol, dass die Melatoninproduktion überhaupt nicht zu tragen kommt. Also bleibst du jetzt mal wach in der nächsten halben, dreiviertel bis Stunde. Und du liegst im Bett und dann fängst du dich an zu verkrampfen, weil du weißt, morgen früh musst du wieder raus und du kommst nicht zum Schlafen, also baust du auch nochmal zusätzlich darüber Stress auf. Es ist ein Teufelskreis. Also bitte an alle, achtet darauf, wenn ihr um 22 Uhr ins Bett wollt, dass ihr um 21 Uhr das Licht runterfährt. Am allerbesten ist eine halbe Stunde, bevor ihr ins Bett geht, den Fernseher ausmachen. Am allerbesten ist eine Stunde, bevor ihr ins Bett geht, kein Handy mehr. Haus, die Maus, nichts mehr. Kein Social Media mehr. Und dann werdet ihr sehen, erstmal leidet ihr unter Entzug. Die ersten 14 Tage, 3 Wochen, bis aus dieser Verhaltensweise eine Routine wird, ich müsste doch aber ans Handy, ich müsste doch mal gucken, was da los ist, denn die Welt geht da ohne mich unter. Wenn ich erst den Fernseher gucke, dann habe ich ja nichts erlebt. Was ist denn das für ein Leben? Mein ganzer Lebensluxus geht mal flöten, wenn ich keinen erst habt ihr Entzug und danach kommt der Mehrwert. Der Mehrwert ist, am nächsten Tag zu sagen, yes, der Tag ist da. Ja, ich habe Lust, mich zu bewegen. Ja, ich habe Lust, mich gesund zu ernähren. Also Licht ein ganz wichtiger Faktor. Abschließend noch, Licht dimmen. Eine Stunde, bevor er ins Bett geht. Und was macht ihr alle als allerletztes, bevor er ins Bett geht? Ins Bad gehen. Und welches Licht haben wir im Bad? Das hellste in der ganzen Wohnung. Wir müssen ja alles sehen. Wir müssen uns ja morgens, dass wir sieht, was wir da macht. Aber das ist abends schlecht. Das ist abends schlecht. Also auch hier wäre es super, wenn ihr erstens, wenn es möglich ist, also ihr im Bad ein dimmbares Licht einbaut. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist zu sagen, ab sofort putze ich meine Zähne, wenn ich um 22 Uhr ins Bett möchte, um 21 Uhr meine Zähne. Zwei Vorteile. Du bekommst kein helles Licht ab, kurz bevor du ins Bett gehst. Zweiter Vorteil. Du wirst mit großer Wahrscheinlichkeit keine Süßigkeiten mehr essen. Nichts mehr essen, wenn die Zähne schon geputzt sind.
Ja.
Warum das Licht? Passt auf, ihr habt hier unten in den unteren Augenanteilen haben wir Lichtrezeptoren. Die sind sehr sensibel. Und die reagieren, das hat seinen Grund, warum die hier unten sind, nicht hier oben. Weil da scheint das Licht rein. Ja, das müsst ihr euch vorstellen. So kommt das Licht tagsüber runter. So ist es morgens, so ist es im Vormittag und so ist es im Mittag, kommt es ganz steil nach unten. Und abends geht es wieder ins Flache. Und jetzt gehen wir abends ins Bad. Wo kommt das Licht her? Wieder von oben, trifft unten auf die Lichtrezeptoren. Der Körper sagt, aufwachen. Erster Tipp. Zweiter Tipp, es war das Licht. Von was haben wir es noch gehabt? Licht haben wir gehabt?
Was Handy war's? Und Co. auf die Seite
Handy
legen.
Handy und Co. Und jetzt kommen wir noch zum Thema Stressfaktoren. Stressfaktoren, das Licht ist natürlich auch ein gewisser Stressfaktor, aber ein ganz krasser Stressfaktor ist tatsächlich Social Media. Man spricht heute schon von einem Social Jetlag und von einem digitalen Jetlag. Sagen die meisten, was? Jetlag kriege ich doch nur, wenn ich fliege von A nach B. Nein, ein Social Jetlag ist zum Beispiel, dass ich abends sage, weißt du was, ich habe heute Abend noch zwei Veranstaltungen. Ich muss heute Abend natürlich um 22 Uhr bis 23 Uhr noch eine Fortbildung machen. Oder um 21 Uhr bis 22 Uhr. Ich setze mich vor den Rechner, mache meinen Zoom an und jetzt muss ich heute Abend bis 22.30 Uhr mich weiterbilden. Oder ich bin bei irgendeiner Vereinigung, bei Freunden und muss mich heute Abend noch draußen treffen. Und das geht halt leider Gottes immer wieder bis 23 Uhr, weil wir einfach kein Ende finden. Das ist das Social Jetlag, was dafür sorgt, dass die meisten eine Stunde bis eineinhalb Stunden später ins Bett kommen. Der digitale Jetlag ist, dass wir uns mit digitalen Medien beschäftigen, Handy, Fernseh, YouTube, was es da alles gibt, Facebook, Instagram. Und da ist es so, dass die meisten ja abends die Hauptaufenthaltszeit in diesen Medien haben, kurz bevor wir schlafen gehen. Und dann kommt es halt darauf an, was konsumiere ich da überhaupt? Das sind ja alles Dinge, die mein Gehirn auffordern zu sagen, hey, ich muss mir jetzt mal Gedanken machen. Die Frau da in dem Instagram-Profil, boah, die sieht echt klasse aus, die hat 20 Kilo weniger wie ich. Warum hat die 20 Kilo weniger wie ich? Was mache ich falsch? Oh, der Typ, der hat einen echten fetten Schlitten. Ein geiles Auto, der ist erst 22 und ich bin 45, habe so einen alten Karren. Was mache ich falsch? Ja, das sind dann so lauter Gedanken, die man sich da in den Kopf sozusagen injiziert und wundert sich danach, dass man nicht schlafen kann.
Und was ich auch ganz schlimm finde, ist, wenn dann irgendwie über Instagram oder keine Ahnung, wo dir noch eine Werbung von irgendwelchen Essenssachen angezeigt wird, dann bist du eigentlich schon fertig mit dem Essen am Abend und sitzt auf dem Sofa und denkst, oh, so Schokolade wäre schon auch nochmal cool, so ein Stückchen oder so. Also mich triggert dieses Essensgedöns brutal, deswegen, ich poste auch voll ungern was, dass ich... Ich möchte niemanden triggern, ich möchte nicht, es ist so schwierig, die Leute wollen immer sagen, ja, Mensch, Tina, zeig doch mal, was isst du so am Tag und ah, wie machst du es da und wie machst du es da, aber ich finde einfach dieses Vergleichen auch nicht richtig, weil ich habe einen ganz anderen Kalorienbedarf, wie jemand, der zum Beispiel abnehmen muss. Schau mal, ich mache ja im Moment keine Reduktion in dem Sinne, sondern ich habe ja mein Krafttraining jetzt durch dich auch, ne, die Liebe zum Krafttraining entdeckt. Da kann ich nicht mit 1500 Kalorien rumjonglieren, ja. Und dementsprechend sind meine Mahlzeiten vielleicht auch für den einen oder anderen dann sehr üppig und der sagt dann, oh mein Gott, wenn die China so viel isst, oh, vielleicht muss ich dann auch so viel essen. Und zack, nimmt die Person zu. Also das sind auch so Sachen, die gucke ich mir auch, ja, widerwillig an, muss es aber, wenn ich durchscroll, und das triggert mich auch manchmal, wenn ich dann irgendwas Geiles sehe und denke, das könnte ich jetzt auch nochmal essen oder das könntest du morgen mal machen oder. Ne? Also man macht sich dann schon, wie du sagst, brutale Gedanken darum. Das Gehirn kommt ja, gar nicht zur Ruhe.
Das Gehirn wird einfach angeregt zu sagen, mach doch mal Gedanken drüber, weil du fütterst mit Informationen. Und darum gibt es viele, du siehst ja auch viele Werbe, Einschaltungen zum Essen, wann sind die? Was wird abends? Abends gibt es Werbung von Schokolade, abends gibt es Werbung von Wein. Natürlich, warum? Weil die wissen ganz genau, dass jetzt der Mensch da ist, sensibilisiert ist. Und dann liest du da, ein Eis, keine Ahnung, wie die Dinger heißen, da werden ja zwischenzeitlich schon Spielfilme gedreht über ein Eis und denkst, ey, das
ja,
ist,
ja.
bitte, was total. Macht ihr da? Ja, mit Emotion, mit Sehnsucht und mit Lichter und mit Musik denkst du, Alter, was ist hier kaputt? Aber die wissen das natürlich, dass wir Bock drauf haben. Das entsprechend, ja. Dann siehst du zu Hause und denkst, okay, haben wir was zu Hause? Nee, haben wir aber morgens kaufen wir was. Morgen kaufen wir was. Und heute Abend esse ich als Ersatz fürs Eis, esse ich halt keine Ahnung, was ich da esse. Irgendwas. Aber morgen hole ich mir Eis. Das wissen die nicht ganz genau. Und deswegen ist es immer mit Risiko verbunden, dass man natürlich auch bei solchen Sachen getriggert wird. Mit Essen, dann hat man wieder Kohldampf, man steht dann tatsächlich auf und isst da noch was, das hilft mir nicht beim Schlafen, auch hier wieder ein Teufelskreis. Wir haben jetzt noch einen Faktor, der super wichtig ist, den dürfen wir nicht vergessen, denn der ist auch bei vielen Menschen nicht auf dem Schirm. Ja. Das Schlafzimmer, das ist ein Schlafzimmer und kein Fernsehzimmer. Das ist ein Schlafzimmer und kein Büro, das ist ein Schlafzimmer und keine Rumpelkammer. Ja. Und die meisten denken, ja, ist mir wurscht, im Schlafzimmer schlafe ich, habe die Augen zu. Wenn im Schlafzimmer Unordnung ist, haben wir einen unordentlichen Schlaf. Wenn im Schlafzimmer der Fernseher läuft, der Fernseher zum Einschlafen benutzt wird, haben wir wieder genau das gemacht, was wir nicht machen sollten vom Einschlafen. Mhm. Wenn im Schlafzimmer am Kopfende das Handy liegt und wird geladen, können unsere Gehirnströme gestört werden. Wenn im Schlafzimmer es zu hell ist, das Licht zu hell ist, dann kann trotz geschlossener Augen das Licht durchgehen, weil zum Beispiel draußen der Nachbar das Licht anhat oder da draußen ist eine Laterne oder sonst irgendwas.
Ja, schrecklich.
Wir haben Vollmond draußen und du liegst im Bett, du hast die Augen zu und denkst, ey, draußen ist hell, was ist hier los? Helligkeit, Raumklima, Matratze, Elektrosmog, Partner. Der Partner, ja, der Partner kann auch nerven. Wenn wir einen Partner nebendran haben, mit dem wir uns vorher gestritten haben, nicht gut. Haben wir einen Partner nebendran, der schnarcht, nicht gut.
Nicht gut, ja.
Also da muss man sich auch überlegen, wie kriegt man das am besten hin, wenn man, es gibt Menschen, die sagen, wir schlafen in Zukunft getrennten Schlafzimmer, weil du schnarchst so laut, ich kann nicht einschlafen. Dann muss man das machen, weil der Schlaf ist wichtiger. Der Schlaf ist viel wichtiger, als zu sagen, na gut, dann ertrage ich es halt die nächsten 50 Jahre, dass er schnarcht nebendran.
Ja. Also ich kenne viele, die das tatsächlich trennen. Und wenn mein Partner schnarchen würde, was er Gott sei Dank nicht tut, dann würde ich es, glaube ich, auch so machen, weil es belastet einfach auch die Beziehung.
Absolut. Ne?
Also wenn ich den ganzen Tag wie gerädert bin und gereizt bin, wir hatten es anfangs schon hier mit den Sachen, die dann einfach nicht so laufen, wie sie laufen sollten, dann sagt man auch mal Dinge, die man vielleicht nicht so meint. Ne? Wenn man also gerade wir Frauen, wenn wir hungrig sind, müde oder aufs Klo müssen, ne? Das geht gar nicht. Also da geht gar nicht. Also das da bin ich schon auch dafür, dass man einfach mal schaut oder halt, was man tun kann. Also wir haben unter unserem Schlafzimmer eine Straße, die ja mal mehr, mal weniger befahren ist. Es sind halt manchmal so ein paar verrückte Jugendliche unterwegs, die dann meinen, sie müssen dann nochmal richtig Vollgas geben oder so, wo ich mir auch oft denke, müssen die das gerade bei uns machen? Hey, sind die denn bekloppt? Da stehst du senkrecht im Bett. Und da habe ich mir ganz oft, ganz ehrlich, ich nehme dann einfach diese Ohrstöpsel und mache die mir in die Ohren und denke mir dann so, jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Es ist zwar nicht ganz weg, schon klar, auch das Schnarchen kommt dann mal durch, wenn man einen Partner hat, der extrem schnarcht. Aber es ist trotzdem so ein bisschen gedämpft und man konzentriert sich vor allem nicht ständig auf das Ticken, zum Beispiel von der Uhr oder was die da draußen reden. Ne? Manchmal laufen ja auch Leute vorbei, wo man denkt, oh, was reden die jetzt? Da möchte man Mäusle sein. Ne?
Ja.
Nein, ich will schlafen, so Hirn, hör auf, damit zu denken. Geh und beruhig dich. Ne? So, und das, also da nehme ich ganz oft diese Ohrstöpsel. Ich weiß gar nicht, wie nennt man die denn? Du weißt, was ich meine.
Das sind
Silikondinger da. Oder
ja, ich habe die auch.
So Schaumstoff.
Ich habe die auch. Das sind einfach, dieses Gehörschützen. Ich habe die sogar, diese werden von Bau empfohlen, für Leute, die mit der Hildi arbeiten. Die habe ich. Also ich habe bei mir Mucksmäuschen still. Und die sind ganz weich, die passen sich auch im Ohr an. Und das kann ich auch jedem empfehlen, weil das Gehör ist ja nicht so, dass das Gehör sich jetzt komplett trennt vom Gehirn, wenn man schläft. Das ist immer noch da. So in dem Moment, wo man dann einen sensiblen Schlaf hat, geht es auch nicht darum, dass man ganz aufwacht, sondern ganz oft holen uns diese Geräusche, die etwas lauter sind, aus dem Tiefschlaf raus und dann haben wir wieder einen Verlust an Tiefschlaf. Das bedeutet, diese Geräuschsensibilität hat jeder. Manche haben sie erhöht und wenn dann das Geräusch dafür sorgt, dass sie aus der Tiefschlafphase rauskommen, ich muss nicht ganz aufwachen. Aber dann fehlen mir halt wieder hier und da ein paar Minuten und letztendlich habe ich da keine 60, 90 Minuten Tiefschlaf, sondern nur 20 oder 15 oder 18 oder 21. Und das ist das, was ich am nächsten Tag sage und denke, jetzt war ich 7,5 Stunden im Bett, aber ich fühle mich nicht erholt.
Gleich
geht natürlich auch wieder ganz wichtig. Die meisten Menschen, würde ich jetzt mal sagen, die Schuhe wirft man spätestens nach 2 Jahren weg, oder? Wenn sie jetzt nicht extrem teuer waren. Nach 2 Jahren sind die meisten Studien regelmäßig direkt auch ausgelatscht.
Ja.
So, und jetzt überleg mal, wie lange wir auf der Matratze liegen. 7 bis 8 Stunden, 7 Tage die Woche. Und viele frage ich dann, wie alt ist deine Matratze? Keine Ahnung. Ich sage, tausch mal die Matratze. Ist sie schon durchgelegen, die Matratze? Wie gut passt die Matratze eigentlich zu dir als Schlaftyp? Mhm. Auch hier ganz wichtig. Ja, eine gute Matratze kostet halt keine 150 Euro, was da erzählt wird. Eine gute Matratze kostet ein bisschen mehr. Und am allerbesten ist auch, dass man mal in ein Matratzengeschäft geht und seine Matratze austestet. Ja, warum? Aber ich habe gar keine Zeit dafür. Bitte. Wir schlafen ja fast ein Drittel unseres Lebens. Dann macht es auch Sinn, zu wissen, passt diese Matratze überhaupt zu mir als Schlaftyp? Das nächste ist das Kopfkissen. Liege ich überhaupt richtig drin im Bett oder ist das Kopfkissen zu hoch, dass ich eine Nackenverspannung habe?
Ich wollte gerade sagen, das hatte ich ganz lange und gerade zum Thema Matratze und Kopfkissen, ich kann euch nur sagen, ihr könnt nicht erwarten, wenn das Zeug nicht zu euch passt, anatomisch gesehen und schon scheiße uralt ist, sorry, wenn ich das noch sagen muss und vielleicht auch schon, keine Ahnung, anfängt zu miefen oder sonst irgendwie was, gell? Also ich habe schon Sachen erlebt oder auch wenn man manchmal in Hotels übernachtet, da wird es mir ganz anders. Ne? Also ich nehme meistens auch mein eigenes Kopfkissen mit. Da bin ich mir nicht zu eitel und nicht zu schade, weil man kann nicht erwarten, wenn das alles drumherum nicht passt, dass man dann schmerzfrei aufwacht und vor allem erholt aufwacht. Ne? Das kommt dann
vor allem erholt, richtig. Ja. Du hast gerade was angesprochen, aber was ganz wichtig ist, das ist die Temperatur im Schlafzimmer. Ja. 18 Grad wäre optimal. Jetzt haben wir halt das Problem, dass im Sommer eben keine 18 Grad sind. Und jetzt überlegt mal, wenn ihr im Sommer, wenn es mal so ein paar heiße Tage sind, wie fühlt man sich am nächsten Morgen? Extrem gerädert, völlig am Arsch, obwohl man 8 Stunden drin gelegen ist. Mhm. Und da ist halt toll, wenn man es hinkriegt, dass man das Schlafzimmer kühl hält. Das heißt, auch Schlafzimmer darauf vorbereitet. Wir sind zum Beispiel, bei uns ist abends die Sonnenseite Schlafzimmer. Wir haben draußen Jalousie, die wird grundsätzlich jetzt bei den Tagen morgen schon runtergefahren. Die wird morgen schon runtergefahren, dass die Temperatur im Zimmer einfach 3-4 Grad niedriger. Da haben wir ganz dunkle, schwarze Vorhänge, die werden zugemacht, ganz zugemacht. Ja. Wir haben auch den Vorteil, dass wir eine Klimaanlage haben. Das habe ich mir einbauen lassen, die war sauteuer. Das war mir aber egal, weil ich gesagt habe, für mich ist der Schlaf ultra wichtig. Aber hier auch wieder bei der Klimaanlage, bitte aufpassen, dass sie nicht direkt aufs Bett bläst und bitte aufpassen, da sind so Lichtlein dran. Blau oder rot. Und die können unglaublich nerven. Schwarzer Pepper drüber. Es gibt sogar viele, die gehen mit ohne Tesaband, ohne schwarzes Tesaband, gehen die in kein Hotel. Weil du weißt,
Motel, dann hast du einen Fernseher. Ich bin auch so jemand.
Hast du da ein Licht, dann ist da oben noch ein Licht. Dann ist Alter, hier drin ist so hell in der Bude, es gibt es ja gar nicht. Schwarze Pepper drauf.
Ja, wenn wir irgendwo im Hotel sind, dann schalte ich immer alle Geräte aus, die irgendwie blinken. Mich hat sogar schon einmal, es gibt ja über diese Dinger da an der Decke oben, ne, die dann Rauchmelder. Ja, die blinken ja auch.
Schwarzer Kleber drüber, zack.
Das gibt's doch nicht, so ein Scheiß immer.
Oder, was man auch machen kann, also meine Frau und ich, wir sind also betttechnisch echt unsexy. Unsexy heißt orangefarbene Ohrstöpsel drin und eine schwarze Schlafmaske drauf. Ja, es ist mir völlig egal. Bei mir ist der Schlaf so wichtig. Es ist mir völlig egal, wenn wir Männer haben und sagen, Andreas, eine Schlafmaske, das macht nur Frauen. Das ist mir scheißegal. Ich mag gut schlafen. Ich brauche meine Energie am nächsten Tag. Ich lebe von der Energie von morgens um 6 bis abends um 22 Uhr. Und ich möchte morgens, wenn ich aufstehe, möchte ich nicht 2 Stunden vom Tag verpassen. Da habe ich keinen Bock drauf.
Ja.
Also Schlafmaske geht auch.
Wie sieht es aus mit Schlafklamotten an sich? Also Schlafmaske ist ja jetzt keine Klamotte in dem Sinne. Aber was empfiehlst du da? Also es gibt ja Leute, die sagen, nackt schlafen ist das Beste. Die einen sagen in Unterwäsche, die anderen sagen Schlafanzug, die anderen sagen Nachthemd, wie auch immer, Schlafmütze, was auch immer, was ist da deine Empfehlung,
also wenn wir
gerade beim Thema unsexy sind?
Das ist tatsächlich so, das ist wirklich individuell. Also ich kann, Schlafanzug drehe ich durch. Schlafanzug, ich kann nichts anziehen, das macht mich wahnsinnig. Ich liege auch im Bett meistens so, dass eigentlich jetzt im Sommer nur ein Drittel des Körpers bedeckt ist. Also ich wache morgens auf, da ist keine Decke drüber. Ich kann das nicht. Im Winter bin ich jemand, der sich ganz einkuschelt, da guckt noch so viel raus, das ist in Ordnung, aber ich kann nichts anziehen. Für mich geht es nicht, ich habe es probiert, es geht nicht. Weil ich fange an zu schwitzen, wenn ich Kleider an habe. Ich habe einfach auch immer eine relativ gute Körpertemperatur, für mich taugt es nichts. Es gibt Menschen, die schnell frösteln. Dann würde ich sagen, zieh einen wirklich super bequemen, natürlichen Schlafanzug an. So wenig möglich synthetische Stoffe drin im Schlafanzug. Was ganz natürlich ist, was bequem ist, darf nicht zwicken, es darf mich nicht einengen. Und noch besser ist, zu diesem Thema, das haben wir auch noch angesprochen, einfach mal, bevor man ins Bett geht, das muss ich noch loswerden, Stretching zu machen, sich zu dehnen. Für alle, die so ein verspanntes Gefühl haben, sich unwohl fühlen. Mhm. Mach mal vorher Stretching. Bevor wir jetzt am Ende sind, bitte einmal Stretching machen. Am besten nicht nur einmal, sondern zwei, dreimal. Und dann mal bewerten, wie gut man eingeschlafen ist, wie gut man durchgeschlafen hat. Und danach bitte mal wieder sein lassen und dann feststellen, das ist echt eine gute Idee, abends sich auf den Schlaf zu bereiten. Denn das Stretching ist ja Schlafvorbereitung, das müssen wir auch noch erwähnen. Mhm. Das möchte ich jetzt noch kurz raushauen. Wir müssen mal überlegen, wie die meisten Menschen, Tina, wie gehen die meisten Menschen ins Bett? Also ich visualisiere das für die meisten Menschen so. Du sitzt im ICE, der ICE ballert durch den Bahnhof durch. Du reißt die Tür auf und springst bei 250 raus und hoffst, dass du irgendwie zum Stehen kommst. Du haust dich erstmal gegen die Wand, dann liegst du erstmal K.O. im Boden. Und so ist es auch bei den meisten, die schlafen gehen. Sie haben keine Schlafvorbereitung, kein Schlafritual, sondern man geht halt irgendwann mal ins Bett. Also erstmal die Schlafzeit vornehmen und dann sagen, okay, eine halbe Stunde vorher chill ich. Ich lege die Füße hoch, ich atme gleichmäßig, ich höre schöne Musik, ich sitze mit meiner Frau auf dem Sofa. Wenn ich überhaupt irgendwas angucke im Fernsehen, dann ist kein Krimi, kein Mord und Totschlag und kein Dracula. Und keine Nachrichten, bitte. Sondern irgendwas Natursendung. Das mache ich manchmal. Ich gucke Natursendungen an. Das gibt es auf Arte und auf Phoenix, wo du irgendwo in der Welt, im Dschungel, was weiß ich, Tiere, Vögel, Musik. Das ist cool. Dann kommst du schön runter, kannst chillen, das kann man machen. Oder warum soll man nicht abends mal gemeinsam auf dem Sofa Musik hören? Warum machen wir das nicht?
Ja.
Das, ich kenne ganz wenig, ich habe meiner Frau immer gemacht, hey, Musik, meine Frau, was? Spinnst du? Was soll mir das im Mund? Ich sage, lass es doch mal zu. Musik rein, klassische Musik. Irgendwann habe ich rübergeguckt zu meiner Frau. So, der Ausdruck völlig entspannt. Ich sage, aber wir machen das auch zu wenig. Wir machen meistens, also ich habe das Handy um 21 Uhr aus, 21.30 Uhr setze ich mich meistens mal noch kurz vor den Fernseher, weil das mag meine Frau, dass ich auch mal bei ihr auf dem Sofa sitze. Mhm. Wir gucken aber keine Krimis an, nichts an, sondern wir gucken irgendwas Entspanntes an. Meistens ist es eine Viertelstunde, 20 Minuten. Schluss aus. Und danach gehen wir ins Bett. Und das Handy ist 21 Uhr aus.
Ja. Ich mache es ähnlich. Bei mir ist auch spätestens 21.30 Uhr normalerweise das Handy aus. Manchmal verpasse ich es und dann kommt doch nochmal eine Nachricht rein. Dann schreibt man ja doch noch schnell zurück. Aber ich versuche mir das auch tatsächlich so immer vorzunehmen. Und bei uns ist es genau andersrum. Bei mir ist der Partner auf dem Sofa und will irgendwelche Filme anschauen und meistens tatsächlich irgendwelche Krimis oder Ballerfilme oder so, wo mich gar nicht anmachen. Ganz ehrlich, Andreas, ich gehe so oft um 9:30 ins Bad und das ist meine Routine. Da könnt ihr jetzt denken, was ihr wollt. Vielleicht denkt ihr auch, die Alte hat einen Schuss, ist mir egal. Ich sitze mich, egal ob es Sommer oder Winter ist, im Bad auf mein kleines, wir haben so einen kleinen Teppich im Bad, da setze ich mich hin, je nachdem, wie warm oder kalt es ist, mache ich den Heizlüfter noch an, ne, für 10 Minuten, Viertelstunde, setze mich da hin, mache meine Meditation oder mache mir ein Peeling, creme die Beine ein, keine Ahnung, ich kümmere mich einfach mal 20 Minuten, meistens sind es so 20, 30 Minuten, einfach nur um mich und mir ist es scheißegal, was im Fernseher kommt, das interessiert mich nicht. Wenn mein Freund immer sagt, ja, das geht jetzt so eine halbe Stunde, es wird er noch angucken, sage ich, alles klar, ich gehe ins Bad, wir sehen uns dann nachher. Ne? Ich putze dann, wenn ich fertig bin mit meinem, die Zähne, gehe ins Bett, fertig. Und da habe ich meistens auch nur ein kleines Licht im Bad an, also nicht die Vollbeleuchtung, sondern wirklich, sitze dann da, mache die Augen zu und denke mir,
Schlafvorbereitung. Das ist Schlafvorbereitung, Schlafritual. Das kann ich auch jedem empfehlen. Denn nochmal für alle, es gibt fast nichts Wertvolles für Schlaf. Nochmal dazu. Vielleicht wissen die meisten Menschen nicht, es gibt eine Prioritätsliste. Prioritätsliste ist folgendes. Platz Nummer 1 ist der Herzschlag und die Atmung. Wenn die nicht funktionieren, haben wir ein Problem. Ja. Platz Nummer 2, was könnte das sein? Trinken, Wasser trinken. Drei Tage nichts trinkst, vergibst du dich, du wirst umfallen, du wirst dich vergiften. Mhm. Es ist auch wirklich todbringend, wenn du nichts trinkst. So, und jetzt kommt die Nummer 3. Die Nummer 3 ist 5 Tage nicht schlafen, dein Körper schickt dich ins Koma. Da kannst du machen, was du willst. Dein Körper wird dich in die Auszeit ziehen. Die haben Studien gemacht, die haben sogar im Krieg Leute beobachtet, die sind, während nebendran Maschinenpistolen gerattert haben, sind die eingeschlafen, weil der Körper braucht diese Leute, egal was außen passiert. Ja. Er wird dich ins Koma werfen. Also, das ist am Platz Nummer 3. Und somit wissen wir, wie wertvoll ist es überhaupt. Also bitte nicht vergessen, alles, was wir jetzt da erzählt haben, erwähnt haben, das ist nicht so, dass man sagt, ja, könnte ich vielleicht irgendwann einmal machen, wenn mir es ganz schlecht geht. Nein, das ist eine präventive Maßnahme, aufs Gesundheitskonto einzuzahlen. Und zwar aufs Gesundheitskonto auf ganz breiter Ebene.
Ja. Es ist auch erwiesen, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder allgemein Herzkrankheiten auch von zu viel Stress, zu wenig Schlaf etc. kommen. Also das sind, ich glaube, da können wir, Andreas, da können wir, glaube ich, noch 3 Stunden drüber sprechen. Also ich habe auch noch ganz viele Punkte, die mir immer wieder aufploppen. Vielleicht gibt es irgendwann mal nochmal eine Folge 2 und ich glaube, das Thema Schlaf wird immer mal wieder auch aufkommen, auch hier auf meinem YouTube- und Podcast-Kanal, weil es einfach unglaublich wichtig ist. Ja. Und ich bedanke mich erstmal für deine Zeit und für dein breites Wissen, was du dazu auch hast. Ich weiß nicht, gibt es noch irgendeinen Top-Tipp zum Abschluss? Ich meine, die Prioritäten hast du gerade schon genannt. Was ist dir? Vielleicht hast du noch einen ultimativen Tipp von deiner Seite aus für alle da draußen, die vielleicht noch nicht wissen, dass sie ein Schlafproblem haben.
Einfach auch mal morgens zu überprüfen, wie fit bin ich denn überhaupt? Weil wir akzeptieren eigentlich manche Zustände, weil sie immer so sind, wie sie sind. Einfach morgens mal überprüfen, wie fit bin ich denn überhaupt? Vor allem, wie gute Laune habe ich morgen? Habe ich morgens schon Spaß am Leben oder brauche ich einfach 1 Stunde, 1,5, 2 Stunden, wo ich pampig bin, wo ich unzufrieden bin, wo ich nörglerisch bin, wo ich gegenüber mir selber unfreundlich bin, wo ich gegenüber meinen Kindern unfreundlich bin? Wie geht mir es da? Und wenn man da feststellt, hey, es ist wirklich so, dass ich morgens echt nicht gut drauf bin, keine gute Laune habe und auch für andere Menschen kein Lichtblick bin, dann arbeite daran. Dann hast du vielleicht ein Problem mit der Schlaflänge oder mit der Schlafqualität. Und dann lohnt es sich, daran was zu tun, einmal für dich und auch für deine ganzen Angehörigen außenrum.
Ja, sehr gut. Das waren gute Worte zum Schluss.
Liebe Tina, herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Es ist ein tolles Thema und ich würde sagen, wir lassen mal 4 Wochen ins Land ziehen und machen dann mal Folge 2 draus. Weil da kann man noch mehr in die Tiefe gehen, auch wieder immer wieder daran erinnern, weil ein Video zum Thema Schlaf raus gucken sich 10.000 Leute an. Von den 10.000 Leuten sind 50 dabei, die nehmen das ernst und haben ein tolles Leben. Also dann gibt es diesen einen Video, aber dann musst du immer wieder einen machen, weil wir lernen nur durch ständiges Wiederholen und ständig daran erinnert zu werden. Das ist das, warum wir lernen. Deswegen, ein Video ist schön, dass es diesen gibt, aber solche Sachen soll man regelmäßig machen, vor allem, wenn es für unsere Gesundheit wichtig ist. Das wären meine abschließenden Worte. Dankeschön.
Jetzt habt ihr 4 Wochen Zeit, um alles umzusetzen, was ihr euch jetzt hier an die Hand geballert habt. Vor allem das Thema Social Media und Co., Schlafroutine, Bewegung, Ernährung und allem drum und dran. Und vor allem vielleicht auch mal das mit dem Kaffee ausprobieren oder den Koffein am Abend. Macht das mal 4 Wochen. Also,
ein Wunsch habe ich noch.
Sehr gespannt. Ja.
Ein Wunsch habe ich noch für alle Zuschauer. Man kann euch helfen, wenn ihr unten drunter, da gibt es Bemerkungen. Wenn ihr da was reinschreibt und Fragen habt, Ideen habt, dann nehmt die da rein und werden beim nächsten Mal drauf eingehen.
Das ist auf jeden Fall noch eine gute Idee. Sehr gut. Andreas denkt mit. Das ist echt eine gute Idee. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Thema Schlaf, dann gerne auch mir sonst schreiben. Ne? Ihr wisst ja auch alle, wo ihr mich finden könnt. Ihr dürft euch auch gerne weiterhin kostenlose Erstgespräche vereinbaren, in denen wir dann einfach gucken, was gerade da los ist bei dir und vor allem, was dein Hauptthema ist. Es muss ja nicht unbedingt der Schlaf sein, aber viele Dinge hängen ja miteinander zusammen. Exakt. Und deswegen gibt es auch bei mir so ein kleines Gesamt-Rundum-Sorglos-Paket, nenne ich es jetzt einfach mal. Und wenn du da Bedarf hast, dann meldest du dich ganz gerne. Und ansonsten, falls jemand Männliches zugeschaut hat und sagt, oh, der Andreas, der ist mir aber sympathisch. Und dem würde ich auch gerne mal hier was sagen lassen. Dann dürft ihr euch auch beim Andreas melden. Ich werde alles unten drunter verlinken und freue mich schon auf die Folge 2. Lieber Andreas, herzlichen Dank nochmal. Und wir sind sowieso in Kontakt. Wir gucken mal, was an Fragen auftaucht. Vielleicht können wir dann tatsächlich da nochmal drauf eingehen.
Prima, Dankeschön alle. Dankeschön an alle Zuschauer.